Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Die Weltzeit heute hat viel mit diesem Geräusch zu tun. Das sind tausende Fahrräder, die sich hier gerade fast geräuschlos radeln hören, nur unterbrochen von Pfiffen statt Klingeln bei Gefahr in Verzug. Das Ganze aufgenommen in Bogotá, der Hauptstadt Kolumbiens. Deren Bürgermeister Enrique Peñalosa Londoño möchte sie übrigens zu Fahrradhauptstadt der Welt machen. Und damit herzlich willkommen bei der Weltzeit. Ich bin Margarete Wohlan. Die meisten Geschichten aus Kolumbien handeln von Gewalt, Drogen und Bürgerkrieg. Dass dieses lateinamerikanische Land aber auch als Paradies für Fahrradfahrer gilt, ist weniger bekannt. Paul Hildebrand hat recherchiert, was hinter der Fahrradbegeisterung der Kolumbianer steckt.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
Es ist Sonntagmorgen in Bogotá. Alejandro Rossi steht im Parque Nacional und kommandiert 15 junge Menschen wie ein Militärkommando. Sie alle tragen gelbe Fahrradtrikots, rote Helme und Funkgeräte. Auf den Trikots prangt ein blau umrandeter Adler, das Wappen der Stadt. Die Gruppe soll dafür sorgen, Bogotas Innenstadt in den nächsten Stunden autofrei zu halten. In Kolumbiens Hauptstadt hat das Tradition. Seit mehr als 40 Jahren findet jeden Sonntag die sogenannte Ciclovia statt, eine Art autofreier Sonntag. Schon früh morgens sperren Russi und sein Team die Straßen mit schweren Metallgittern. 400 feste Mitarbeiter organisieren die Ciclovia. 60 mobile Einsatzkräfte schlichten Konflikte mit Autofahrern. Russi ist ein 22-Jähriger mit kurzen Haaren und geradem Rücken, der sich dem Fahrrad verschrieben hat. Er hat sein Team straff organisiert.
In Bogotá haben wir ein Problem mit der Fortbewegung. Es gibt zu viele Autos, zu viele Motorräder, die Luft ist dadurch verschmutzt. Und das öffentliche Transportsystem ist auch nicht besonders gut. Das Fahrrad ist die bessere Alternative für den Verkehr in der Stadt.
Wenige Stunden später rollen tausende Radfahrer über die leeren Straßen. Es ist ein Volksfest auf Rädern. Kleine Stände verkaufen süßes Obst und frittierte Maisfladen. Von einer Bühne schallt laute Musik. Doch die Ciclovia ist mehr als nur ein Sonntagsausflug. Sie ist eine gut organisierte Lobbyveranstaltung. Und sie hat Erfolg. Mittlerweile haben Großstädte weltweit eigene Ciclovias durchgeführt. Darunter Los Angeles, Sao Paulo und Guadalajara. In Lateinamerika ist Bogotá eine Vorzeigestadt für grüne Stadtentwicklung. Eine mehrspurige Fahrradschnellstraße durchzieht die Stadt von Süden nach Norden. Viele der Radwege sind räumlich von den Straßen getrennt. Fast 700 Kilometer Radweg soll es bis zum Ende des Jahres geben. Dabei hat die Stadt genug Probleme. Bogotá ist geprägt von Armut und Gewalt. Rund ein Drittel der Bewohner lebt unterhalb der Armutsgrenze. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 50.000 bewaffnete Überfälle verzeichnet. Seit einem halben Jahrhundert tobt in Kolumbien ein Bürgerkrieg. Warum gelingt ausgerechnet in dieser Stadt, was in anderen Megacities wie Buenos Aires oder Bangkok scheitert? Um das zu verstehen, fahre ich hoch in die Anden. Auf 3000 Metern, etwa 4 Autostunden von Bogotá entfernt, lasse ich mich an einer Landstraße absetzen. Es riecht nach gegrilltem Mais. Vor einem kleinen Haus stehen Touristen und machen Selfies. Das Haus gehört Luis Quintana. Sein Sohn Nairo ist einer der besten Radfahrer der Welt. Neben dem Haus fährt ein riesiger Plastik-Nairo auf einem Plastikfahrrad. Die Hauswände sind bemalt mit Bildern von ihm. In Kolumbien ist der Radrennfahrer ein Volksheld. Wenn hier Kinder aufs Fahrrad steigen, dann wollen sie werden wie Nairo Quintana. Luis Quintana ist ein einfacher Bauer. Er lebt vom Mais und seinen 6 Kühen. Quintana sagt, sein Sohn Nairo habe sich immer durchkämpfen müssen. Aber er habe gezeigt, es gibt einen Weg aus der Armut. Wie alle armen Kolumbianer, sagt er, ist Nairo Quintana ein Kämpfer. Deshalb verehren ihn die Leute so sehr. In Kolumbien ist das Fahrrad lange ein Transportmittel der Armen gewesen. Erst Radrennstars wie Quintana haben es zum Nationalsymbol gemacht. Und es ist dieses Symbol, das der Fahrradlobby hilft, die Städte zu verändern. Zurück in Bogotá verabrede ich mich mit dem Mann, der das Fahrrad zum politischen Instrument gemacht hat. Im wohlhabenden Norden der Stadt empfängt mich Jaime Ortiz in seiner Wohnung.
We were very lucky to find a symbol and a reality in use, which is the bicycle.
Wir hatten Glück, in unserer Kultur ein Symbol zu finden, das wir nutzen konnten. Und das war das Fahrrad.
Ortiz hat einen weißen Bart und einen drahtigen Körper. Der Architekt gilt als Erfinder der Ciclovia. 1974 hatte er mit ein paar Freunden zum ersten Mal zwei Straßen für den Autoverkehr gesperrt.
What we did was open the debate of what this bicycle, how the bicycle should stand in the urban areas.
Wir haben die Bedeutung des Fahrrads in der Gesellschaft umgedeutet, indem wir es vorübergehend an einen Ort brachten, der eigentlich für Autos geschaffen war. Diesen Platz haben wir den Autos in einem schwachen Moment gestohlen, nämlich sonntagmorgens. Unser Plan war, wir wollten den Leuten eine andere Perspektive auf die Stadt geben, vor allem Menschen, die später selbst Politik machen würden. Mit der Ciclovia haben wir es geschafft, diesen Leuten zu zeigen, wie die Stadt vom Sitz eines Fahrrads aus betrachtet aussieht.
Als 20-Jähriger hatte Jaime Ortiz Anfang der 70er in den USA studiert und war dort mit der amerikanischen Protestkultur in Kontakt gekommen. Als er 1974 nach Bogotá zurückkehrte, war er infiziert von dem Gedanken, etwas zu verändern.
People of my age were challenging absolutely everything: the environment, civil rights, the urban crisis, women's lib.
Meine Generation wollte alles verändern: Umweltschutz, Menschenrechte, Frauenrechte. Und dann gab es natürlich den Vietnamkrieg. Als ich zurückkam, haben wir begonnen, das System herauszufordern. Wir haben die Gesellschaft mit einem neuen Stadtbild konfrontiert, einem, in dem das Fahrrad eine große Rolle spielt. Heute wirkt das ziemlich offensichtlich, aber damals war es eine echte Herausforderung. Wir mussten die Leute überzeugen und ihnen zeigen, dass es Alternativen gibt.
Am 15. Dezember 1974 organisierte Ortiz die erste Ciclovia der Welt. Zwei Jahre später übernahm die Stadtregierung die Organisation des Events. Für die Einwohner von Bogotá ist ein Sonntag ohne gesperrte Straßen heute kaum mehr vorstellbar. Das Fahrrad wurde Teil der Stadt-DNA.
The Ciclovia educated a group of people that today are defending the logic space.
Die Ciclovia hat eine Gruppe von Leuten erzogen, die heute den öffentlichen Raum für das Fahrrad verteidigen. Die Ciclovia ist wie ein permanenter Bass, der die Debatte seit fast 45 Jahren offen hält. Und ich hoffe, sie wird es auch weiterhin tun.
Doch den Kampf um die Stadt hat die Fahrradlobby in Bogotá noch lange nicht gewonnen. Mit wachsendem Wohlstand steigt auch die Anzahl der Autofahrer. Breite SUVs und Pickups verstopfen die Straßen. Zum Feierabend bilden sich kilometerlange Staus. Über der Stadt liegt permanent eine Smogwolke, die Kopfschmerzen verursacht. Dagegen wehren sich junge Fahrradaktivisten. Sie organisieren sich in kleinen Gruppen, die sie Kollektivos nennen, Kollektive. Von ihnen gibt es Hunderte in der ganzen Stadt. Paula Moreno ist eine von ihnen. Seit Jahren engagiert sich die 30-jährige Lehrerin für Umweltschutz und eine fahrradfreundliche Stadt. Ich treffe sie nach der Arbeit im Parque Nacional. Sie fährt ein schwarzes Mountainbike und trägt rote Fahrradhandschuhe. Ihr Kollektivo nennt sich Rueda como Niña, Fahr wie ein Mädchen. Moreno ist über die Ciclovia zum Radfahren gekommen. Sie stammt aus einem der ärmsten Viertel Bogotas. Dort ist es für sie besonders gefährlich, alleine unterwegs zu sein, denn vor allem Frauen werden in Bogotá Opfer von Gewalttaten. Moreno sagt, erst auf dem Fahrrad bei der Ciclovia habe sie sich sicher gefühlt.
Precisamente esa es una de las estrategias que tenemos y es hacer muchas actividades, muchos eventos de empoderamiento de la mujer en la bicicleta.
Wir machen unheimlich viele Aktionen mit Frauen auf dem Fahrrad. Die Straße ist ein öffentlicher Raum und diesen Raum müssen wir besetzen, indem wir demonstrieren und den Verkehr anhalten. Das macht die Politiker auf uns aufmerksam. Und ich glaube, dass unsere Bewegung so jedes Mal etwas stärker wird. Wir glauben, das ist die einzige Möglichkeit, um die Gesellschaft zu verändern.
Am Abend des 8. März, dem Internationalen Frauentag, radelt Moreno gemeinsam mit hunderten jungen Frauen durch das bereits dunkle Bogotá. Sie pfeifen und rufen triumphierend. Das Video stellen sie ins Internet. Sie haben sich den Raum zurückerobert. Der Ciclovia-Erfinder Jaime Ortiz glaubt, nur mit Hilfe der Aktivisten lasse sich eine moderne Stadt entwerfen.
Today we are ending the era of fossils. We are reinventing ourselves.
Heute geht die Zeit der fossilen Brennstoffe zu Ende und wir müssen die Stadt neu erfinden. Und dazu tragen die Radfahrer, die Ciclovia, die Kollektivas und die Politiker bei. Gemeinsam entwerfen wir eine Vision davon, wie die Stadt der Zukunft aussehen sollte.
Gemeinsam eine Vision von der Stadt der Zukunft erschaffen und damit einher auch von der Mobilität der Zukunft. In Bogotá zumindest scheint das zu gelingen, wie Paul Hildebrand herausfand. Das Fahrrad ist fester Bestandteil der Stadtpolitik. Bürgermeisterkandidaten machen Wahlkampf mit ihrer Fahrradpolitik und seit 2016 gibt es einen Fahrradminister, der sich um die Belange der Fahrradfahrer kümmert. Doch das Fahrrad ist nur ein Puzzle im ganzen Entwurf einer klimafreundlichen Mobilität. Wie werden sich Menschen in Zukunft bewegen müssen, um die Umwelt zu schützen und Lebensqualität in den Städten zu ermöglichen? Wir von der Weltzeit haben uns weltweit umgeschaut und zwei Orte gefunden, die uns vielversprechend erschienen. Shanghai und Singapur sind nicht nur, was das Fahrrad betrifft, weiter vorn als wir in Europa, sondern auch bei der Suche nach Lösungen für einen stadtgerechten Nahverkehr. Singapur zum Beispiel gilt seit einigen Jahren als Großlabor für urbane Mobilität. An Visionen mangelt es Stadtplanern und Verkehrsexperten hier nicht, um die Probleme des dicht besiedelten Inselstaates in den Griff zu bekommen. Lena Bodewein hat sich im Großlabor Singapur auf Spurensuche begeben.
Ich fahre auf einem Gehweg an Leuten vorbei. Ich fahre vorsichtig auf der rechten Seite. Oh, ich hätte gerne eine Klingel.
Eine virtuelle Radtour im Dienste der Wissenschaft im Future Cities Lab in Singapur, dem Laboratorium für die Städte der Zukunft. Wie bewegen sich Menschen in der Stadt? Wie werden sie sich in Zukunft bewegen müssen, um Umweltproblemen vorzubeugen? Professor Gerhard Schmidt hat durch die Forschungen des Future Cities Lab klare Vorstellungen, wie unsere Städte und das Paradebeispiel Singapur in wenigen Jahrzehnten aussehen sollten.
Wir nehmen an und hoffen und arbeiten auch darauf hin, dass eine viel stärkere Vermischung der Funktionen in den einzelnen Stadtteilen stattfinden wird. Das bedeutet, Wohnen und Arbeiten, die heute vielerorts noch total getrennt sind, sollten wieder oder neu zusammenkommen. Das ist mit der neuen Art der Arbeit, die jetzt entsteht, auch viel einfacher möglich als in der Vergangenheit. Dadurch hoffen wir, dass die riesigen Verkehrsströme, die jetzt erzeugt werden durch diese Trennung von Wohnen und Arbeiten, ganz klar zurückgehen können.
Das ist das eine. Aber auch die Art des Verkehrs wird sich verändern. Autonomes Fahren spielt eine große Rolle dabei. Dadurch wird es weniger Autos geben, weniger Parkplätze, weniger Fläche, die durch den Verkehr blockiert wird. In Singapur sind das zurzeit noch 12%. Das ist eine Menge für ein Land mit der Fläche Hamburgs, auf der aber fast dreimal so viele Menschen leben. Darum muss sich Mobilität ändern. Michael van Eggermond koordiniert das Forschungsprojekt Engaging Mobility, ineinandergreifende Mobilität oder auch Mobilität einschalten, so kann man es übersetzen.
We see in Singapore, that there's not many.
Was man in Singapur sieht, nicht viele Menschen fahren Rad. Nur 1% der Bevölkerung. Darum interessiert uns, was würde mehr Menschen dazu bringen, Fahrrad zu fahren?
What would make people cycle?
Dazu nutzen sie virtuelle Realität, VR-Technik, um wissenschaftliche Daten zu erheben und Transportstudien zu erstellen.
We are doing research towards cycling.
Wir forschen über das Radfahren in Singapur und wollen wissen, wie die Menschen Sicherheit empfinden, während sie Radfahren. Und darum haben wir einen Fahrradsimulator entwickelt.
Es ist ein nettes gelbes Rad, montiert auf einem Ständer, in einem kleinen Raum, aus dem große Ideen kommen.
Ein Fahrrad, mit dem man bremsen, lenken, in die Pedale treten kann.
Would you like to give it a try?
Auch mal probieren?
Good. So what we have in our
Der Großteil der Menschen in Singapur lebt in staatlich geförderten Wohnanlagen. Und wir haben eine virtuelle Umgebung geschaffen, die genau wie diese Wohnviertel aussieht. Also für die Teststrecke da durch und wir geben verschiedene Versionen der Infrastruktur.
VR-Brille auf, ab aufs Rad und dann geht's los. Erst auf einen Bürgersteig.
Sie gehen etwas wuselig durcheinander. Busse fahren auf der Straße. So, jetzt nähere ich mich einer
Dann auf der Straße, so wie es hier in Singapur in den meisten Fällen ist, neben vorbeirauschenden Bussen. Und schließlich.
Das ist eine Fahrradstraße, eine getrennte Fahrradstrecke. Das ist wirklich schön. Keine Fußgänger, keine Autos, die irgendwo reinrennen können, fahren können.
Diese und ähnliche Tests haben die Teams von Michael van Eggermont in den vergangenen 2 Jahren auf öffentlichen Veranstaltungen in Singapur gemacht. Dort konnten die Probanden zum Beispiel auch durch verkehrsberuhigte Zonen radeln. Die Reaktionen darauf, die Erfahrungsdaten, haben die Wissenschaftler vom Future Cities Lab gesammelt und werten sie zurzeit aus. Wer die Testpersonen durch ein autofreies Singapur radeln sieht, versteht, wie viel lebenswerter eine Stadt durch solche Maßnahmen wird. Singapur ist da sehr aufgeschlossen. Die Regierung arbeitet mit dem Future Cities Lab zusammen und versucht, die Forschungserkenntnisse umzusetzen. Schon jetzt hat der Stadtstaat die Neuzulassung von Autos gestoppt. Wird keines abgemeldet, darf kein neues auf die Straße. Gerhard Schmidt weiß, dass das noch nicht das Ende der Maßnahmen ist.
Es ist viel wichtiger, dass man bei der Nutzung des Verkehrs zum Beispiel umsteigt, entweder auf vermehrt öffentlichen Verkehr, der einen Bruchteil der Schienenverkehr verbraucht an Energie und damit auch Wärme freisetzt als Autos. Und dass man bei Autos ganz radikal umsteigen muss, von Verbrennungsmotoren auf batteriebetriebene Autos oder wasserstoffbetriebene Autos. Und dass man bei der Erzeugung dieser Energie auch neue Wege gehen muss. Die muss einfach CO2-frei werden.
Am wenigsten CO2 gibt es hier, beim Radfahren.
Okay.
Virtuell oder wirklich?
Zumindest damit hat unsere Korrespondentin Lena Bodewein recht. Das Fahren mit dem Fahrrad produziert am wenigsten CO2. Aber im Ernst, welche neuen Wege gibt es, um sowohl mobil zu bleiben, als auch das Klima nicht zu schädigen? Neben Bogota und Singapur gibt es einen dritten Ort, an dem sich etwas tut, wieder tut, muss man sagen, in China. Zugeschaltet ist Steffen Wurzel, unser Korrespondent aus Shanghai. Hallo.
Guten Abend.
Shanghai soll eine ausgesprochene Fahrradstadt sein. Deshalb zuerst die Frage an Sie. Wie bewegen Sie sich eigentlich durch Shanghai, Herr Wurzel?
Also tatsächlich bin ich heute früh trotz leichtem Regenschauer auch mit dem Fahrrad ins Büro gefahren. Das mache ich eigentlich meistens. Zum einen, weil die Distanz, nämlich eine U-Bahn-Station von mir zu Hause bis ins Büro, da würde sich die U-Bahn überhaupt nicht lohnen mit Sicherheitskontrollen und Treppe rauf, Treppe runter. Also ich fahre meistens mit dem Fahrrad. Ich laufe oft auch gerne, aber tatsächlich ist das Fahrrad das Nummer 1 Fortbewegungsmittel, wenn ich es mir aussuchen kann.
Und so generell in Shanghai, kommt das Fahrrad tatsächlich wieder in Mode?
Das ist im Grunde genau so, dass China ein traditionelles Fahrradland immer war, seit dem Zweiten Weltkrieg, seit Ende des chinesischen Bürgerkriegs. Privatautos gibt es hier ja erst seit wenigen Jahrzehnten. Vor 30, 40 Jahren noch war es wirklich selten, dass Privatleute ein Auto besessen haben. Die Leute sind Rad gefahren. Und dann gab es eben danach eine Zeit, in der man das, ich würde mal sagen, absichtlich vermieden hat, mit dem Rad zu fahren, einfach weil es uncool war, weil es nicht standesgemäß war, um auch zu zeigen, schaut her, liebe Nachbarn, liebe Leute, ich kann mir ein Auto leisten. Und das hat sich nun definitiv geändert. Es ist schon so, dass Fahrradfahren inzwischen als absolut gleichwertiges Verkehrsmittel wieder gesehen wird, so ein bisschen wie bei uns in Mitteleuropa. Kürzere Distanzen werden damit zurückgelegt oder wenn man es besonders eilig hat und einen Stau umgehen möchte, kann man mit dem Fahrrad fahren oder am Wochenende, wenn man es eben nicht besonders eilig hat.
Wie ist denn das in der Bevölkerung? Ist sowas wie umweltfreundliche Mobilität überhaupt ein Thema? Weil Sie sagen, es hat zugenommen, es wird genutzt in Großstädten, auch auf dem Lande, oder ist das ein urbanes Verkehrsmittel?
Das ist natürlich schon ein urbanes Verkehrsmittel für Leute, die sich's wirklich aussuchen können, die sich überlegen, Mensch, fahre ich heute früh mit der U-Bahn oder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad ins Büro oder zur Uni. In kleinen Städten ist das natürlich nach wie vor so, dass viele Menschen sich kein Auto leisten können oder kein Auto leisten wollen und dann natürlich mit dem Moped oder mit dem Fahrrad fahren, weil das nicht anders geht.
Mhm. Neben dem Fahrrad soll auch der Elektrikroller stark nachgefragt werden. Stimmt das?
Das ist so. Das ist ein großes Thema schon seit mehr als 10 Jahren, dass viele Städte einfach gesagt haben, wir wollen die Mopeds, die klassischen Stinke-Mopeds, raushaben aus den Städten. Die sind eben elektrisch angetrieben. Vom Billigmodell für ein paar Dutzend Euro, für 60, 70 Euro aus dem Baumarkt bis zum super edlen 2.000, 3.000 Euro Modell gibt es da wirklich alles. Und das wird von jungen Menschen verwendet und von irgendwelchen Senioren auch. Also quer durch die Generationen hindurch werden diese Elektromotorroller verwendet hier in China.
Wie klimafreundlich ist denn das? Woher kommt denn der Strom?
Das ist die große Quizfrage, die berechtigte Frage. Der Strom, der Energiemix in China, das kommt größtenteils noch aus Kohle. Auch wenn hier kräftig investiert wird in erneuerbare Energien, das ist unterm Strich trotzdem immer noch eine ziemliche CO2-Verschleuderei, möchte ich sagen. Dennoch muss man da einfach sagen, Chinesen sind da sehr pragmatisch. Die sagen sich, unsere Städte sind generell so verschmutzt und auch relativ laut nach wie vor, dass wir einfach da, wo es geht, nämlich zum Beispiel bei den Mopeds, eher auf leise und auf emissionsfreie Mobilität setzen möchten und deswegen diesen Elektrorollern enormer Vorzug gegeben wird.
Wie hat es denn die Städte verändert? Also ist Shanghai zum Beispiel jetzt sehr viel leiser geworden?
Also es ist schwierig, über einen Kamm zu scheren, aber grundsätzlich ist es schon so, gerade vor allem hier in Shanghai, wo übrigens auch das Hupen mit dem Auto verboten ist, das ist eine der größten Städte der Welt. Das ist nach Tokio hier in Shanghai der zweitgrößte Ballungsraum der Welt. Trotzdem, wenn ich zum Beispiel Besucher aus Deutschland habe, sagen die immer wieder, Mensch, das ist eine sowas von leise Stadt und ich schlafe nachts zum Beispiel auch mit offenem Fenster, weil ja, keine Durchgangsstraße in der Nähe, die Autos sind überwiegend elektrisch angetrieben inzwischen hier, zumindest in dem Viertel, in dem ich wohne, kaum Mopeds, das ist abgefahren. Und vor allem, wenn man andere asiatische Länder kennt, wie Thailand, Vietnam, Taiwan, da wird geknattert, was das Zeug hält nach wie vor. Das gibt es ja alles nicht mehr. Das macht etwas aus, sowohl für die Luft als auch eben für die Lautstärke.
Das hört sich sehr verführerisch an, Herr Wurzel. Hier wird nämlich immer wieder auch betont von Verkehrs- und Klimaexperten, dass man von den Chinesen lernen soll und lernen kann, weil sie eben innovativ auf der Suche sind nach Lösungen, was Projekte betrifft, die Mobilität revolutioniert und den Verkehr sicherer macht. Das heißt, sie sehen das dann auch so, dass man von den Chinesen da ein bisschen sich was abgucken kann in Europa und auch in Deutschland.
Naja, es ist eben so, China investiert sehr viel Geld und Mühe in intelligente Verkehrsplanung, in Städteplanung. Natürlich ist es nicht so einfach und vor allem nicht schwarz-weiß, denn wir dürfen nicht vergessen, China ist eine Diktatur. Da muss eine neue U-Bahn-Linie oder die Anschaffung von 10.000 Elektrobussen, das muss nicht durch einen demokratisch gewählten Finanzausschuss, das muss auch nicht durch ein demokratisch gewähltes Parlament, weil es das alles hier nicht gibt. Es wird einfach gebaut. In einer Diktatur kann man immer tolle Sachen auch machen. Man kann auch hier auf dem Mond fliegen, das wird auch passiert, da wird nicht drüber diskutiert. In den USA hat man Anfang der 70er Jahre irgendwann gesagt, das ist uns zu teuer und das Parlament hat das Mondprogramm gestoppt. Der Vergleich ist jetzt nicht 100%, aber das ist natürlich schon so, dass hier Sachen einfach gemacht werden, einfach weil man es ansagt.
Ja gut, so, aber Herr Wurzel, aber hier gibt es durchaus auch Klimaaktivisten, die sagen, in solchen Punkten hätten wir lieber eine Diktatur. Also insofern ist es in Deutschland auch eine
sehen Sie mal?
Ja, aber es ist wirklich eine Debatte und eine Diskussion in Gang, eine gesellschaftliche, weil gerade die jungen Leute natürlich Schiss haben, dass es diese Welt dann so nicht mehr gibt, ne?
Richtig, genau. Ja. In diesem Fall tut es der Sache gut, aber in vielen anderen Sachen, wenn ich jetzt zufällig betroffen bin und irgendwo wohne, wo eine U-Bahn-Station gebaut wird, hier in Shanghai, dann habe ich halt Pech, dann werde ich enteignet, kriege eine Entschädigung, ob ich das gut finde oder nicht und muss dann aber wegziehen, weil da die U-Bahn-Station gemacht wird. Da kann ich nicht vor ein Verwaltungsgericht gehen und sagen, ich möchte aber wohnen bleiben. Also es gibt auch keine Opposition, es gibt auch keine NGOs, es gibt keinen ADAC, der sagt, wir wollen aber kein Tempolimit, es gibt keine Schuldenbremse hier in China, deswegen der Staat verschuldet sich kräftig, um das alles zu finanzieren. Also das hat auch alles viele Dinge, wo man sagen kann, es gefällt mir eben nicht, wie es hier läuft. Aber ganz klar ist eben, China nutzt diese gesamte Mobilität auch als Wirtschaftsförderungsprojekt. Wie gesagt, angetrieben durch ganz viel Schulden auch, aber der Bau von Straßen, U-Bahnen und auch die Finanzierung von Firmen, die zum Beispiel künstliche Intelligenz, Algorithmen fürs automatisierte Fahren entwickeln, das treibt die Wirtschaft hier gehörig an. Das ist noch kein Massenphänomen, aber es ist schon so, dass das ein immer wichtigerer Teil der chinesischen Dienstleistungswirtschaft wird. Und viele Experten sagen auch, ja, davon kann man sich definitiv was abgucken in Europa.
Steffen Wurzel aus Shanghai war das, unser Korrespondent in China. Vielen Dank dafür, Herr Wurzel.
Sehr gerne.